Videoaufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur ein Buchladen.
Buchladen Schwarze Risse, hallo.
Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viele von euch gekommen sind heute Abend. Genau. Wir haben jetzt die dritte Veranstaltung der Reihe Klimakrise, sozial-ökologische Transformation, heute mit Karin Zennig von Medico International. Ich werde jetzt, bevor wir starten, noch ein bisschen was zum Ablauf sagen. Karin wird so circa 45 Minuten einen Vortrag halten, dann machen wir 10 Minütchen Pause und danach steigen wir in die Diskussion ein. Dann noch ein anderer Hinweis. Wir zeichnen den Vortrag von der Karin auf, aber nur den Vortrag, nicht die anschließende Diskussion. Das ist das eine und das erscheint dann auf der Webseite von Schwarze Risse und da kann man den Vortrag dann auch nochmal nachhören. Der zweite Hinweis ist, wir sind ein Lesekreis ohne finanzielles Polster. Wir haben auch keine Subventionen oder finanzielle Förderer. Deswegen lassen wir eine Büchse rumgehen, weil ihr könnt euch vorstellen, so Veranstaltungen kosten immer etwas. Wer mag, kann etwas da reintun. Das würde uns freuen. Ich stelle jetzt kurz unseren Lesekreis vor, auf der Seite von Schwarze Risse, wo die Veranstaltung beworben wird. Wird von einer langjährigen Lesegruppe gesprochen. Wir sind ein Lesekreis, der seit 15 Jahren existiert, bestehend aus ungefähr 10 Personen mit unterschiedlichen politischen Hintergründen. Die meisten von uns sind auch nach wie vor noch in verschiedenen politischen Spektren unterwegs, in Zusammenhängen auch aktiv, anderen politischen Zusammenhängen, unter anderem bei Ende Gelände, der Gesundheitsbewegung, Gewerkschaften, Antimilitarismusbewegung, Kommunalpolitik und Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Der Lesekreis, also wir beschäftigen uns schon seit langem mit dem Thema politische Ökologie respektive Klimawandel und dementsprechend Transformationsperspektiven, die daraus zu folgern sind. Wir haben dann, weil wir immer so vor uns selber hergekrepelt sind und diskutiert haben, beschlossen, mit dem Buchladen Schwarze Risse die Reihe Klimakrise, sozial-ökologische Transformation zu organisieren. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal dem Buchladen danken für die Unterstützung mit Technik und Logistik und Werbung. Genau, uns geht es bei der Reihe um Perspektiven, wie sich ein grundlegender sozialer und ökologischer Wandel gestalten lässt und wie das Prinzip der Ausbeutung von Mensch und Natur gebrochen werden kann. Wir wollen es aber nicht bei theoretischen Darstellungen belassen, sondern uns geht es um konkrete Ansätze, wie ein Übergang, eine grundlegende Veränderung heute beginnen kann. Den Auftakt der Reihe machte Julius Eberhardt, das war im Dezember, vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Und er hat beleuchtet grundsätzliche wissenschaftliche Fakten und den aktuellen Forschungsstand der Wissenschaft zum Klimawandel. Die zweite Veranstaltung war auch im Dezember. Da erläuterte Christina Dietz am Beispiel des New Green Deals und des grünen Extraktivismus, warum dieser Weg ein Irrweg ist und in die Sackgasse führt, solange er der destruktiven kapitalistischen Wachstumslogik unterworfen bleibt. Heute geht es weiter mit Karin Zennig von Medico International. Sie spricht über die Konsequenzen der Ressourcenausbeutung und des Klimawandels für den globalen Süden am Beispiel Pakistans. Zudem stellt sie die Frage, wie kann der Druck auf große CO2-Emittenten erhöht werden und vor allem auch auf die politische Klasse, damit sich wirklich etwas ändert und auch die zur Rechenschaft gezogen werden. Dann zu unserer Reihe. Die nächsten Veranstaltungen, also es gibt monatlich eine Veranstaltung. Die nächste Veranstaltung ist am 16. Februar. Da geht es weiter mit Klaus Dörre zu Ökosozialismus. Das ist eine Veranstaltung, die wir gemeinsam mit dem DGB machen. Die wird im IG Metallhaus sein. Dann am 18. März geht es um Degrowth und Postwachstumsdebatte mit Andrea Vetter. Dann die weiteren Themen sind der Transformationsprozess bei Gewerkschaften. Da haben wir nochmal zwei Gewerkschafter, also einen Gewerkschafter von, aus Stuttgart von Mercedes-Benz. Da geht es eben auch um den Transformationsdiskussionen in den Gewerkschaften, wie da der Stand der Dinge ist. Dann im Mai geht es weiter mit Markus Wissen, der zusammen mit Brandt ein neues Buch zur imperialen Lebensweise, ich glaube im März, veröffentlichen wird. Und der wird das Buch dann natürlich vorstellen. Und im Juni planen wir eine Veranstaltung zur Landwirtschaft. Aber die ganzen Veranstaltungen stehen dann auch immer auf der Website von Schwarze Risse und werden natürlich dann auch die Einladungen und Hinweise werden über die einschlägigen Verteiler dann auch weitergegeben, sodass ihr euch da auf dem Stand halten könnt. Und jetzt übergebe ich das Wort an Karin. Sie wird sich selber vorstellen und wird auch etwas noch zu Medico sagen, zu Medico International sagen, bevor sie dann in den Vortrag einsteigt.
So, hallo erstmal. Freut mich sehr, heute Abend hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Schön, euch alle hier mal zu sehen. Genau, vielleicht erstmal ganz kurz zu Medico. Wir sind ja in Berlin und Medico ist eine in Frankfurt ansässige Hilfs- und Menschenrechtsorganisation. Vielleicht deswegen ein paar Worte dazu. Ich habe auch, wen es mehr interessiert, davon noch Material ausgelegt. Wir sind eine NGO, die sich mit den aus der 68er-Bewegung gegründet hat, mit einer sehr starken Bezugnahme und auch Involviertheit der antikolonialen Befreiungsbewegungen. Sind mit ihnen solidarisch verbunden gewesen und dann auch mit ihrem Scheitern. Wir versuchen unser Handeln nach dem Prinzip Hilfe leisten, Hilfe kritisieren und Hilfe überwinden auszurichten. Das bedeutet, selbstverständlich leisten wir als eine Hilfsorganisation auch unmittelbare Unterstützung. Wir kritisieren aber das System der Abhängigkeit und sozusagen des Hilfe-Businesses und der Logik, die darin liegt, dass eigentlich die Hilfe den Notwendigkeiten gar nicht mehr gerecht werden kann und dass es strukturelle Überwindungen, strukturelle Veränderungen braucht. Das wäre die Hilfe überwinden, um Hilfe eben überflüssig zu machen. Und dass das auch eine anzustrebende Zielperspektive ist. Insofern haben wir eine sehr politische Selbstverständnis unserer Arbeit. Innerhalb von Medico bin ich in der Öffentlichkeitsabteilung für Südasien zuständig und das Thema Klimagerechtigkeit. Ich war vor Medico, habe ich auch ganz lange bei Verdi gearbeitet als politische Sekretärin. Insofern kann ich vielleicht auch aus dieser Perspektive und Erfahrung noch mal ein paar Erfahrungen einbringen und in der Diskussion ist es vielleicht gut für euch zu wissen. Genau. Und im Mai und Juni und im Dezember letzten Jahres war ich in Pakistan und werde euch sozusagen aus vor diesem Hintergrund berichten. Ich werde versuchen, heute Abend zwei Zugänge zu machen, einmal über das Land, also über Pakistan und damit anfangen und das zweite über die Klimakrise und werde versuchen, daraus das ein bisschen zu abstrahieren und miteinander zu verschränken. Die Frage, was tun, werde ich im Vortrag jetzt noch nicht beantworten. Ich denke, das ist einfach ein guter Punkt für die gemeinsame Diskussion. Ich kann dazu natürlich auch was sagen, weil wir dazu eine Praxis haben, aber dazu vielleicht später mehr. Genau. Also. Genau, und ich kann auch zu allen Sachen, ich werde manche Sachen ein bisschen abkürzen und wenn ihr was genauer wissen wollt oder sowas, ihr könnt alles nachfragen. Ich kann das alles nochmal ausführlicher erzählen oder belegen, wie auch immer. Ende Juni 2022 beginnt es in Pakistan zu regnen. Das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht besonders ungewöhnlich. Es ist nämlich Monsunzeit. Es regnet dann aber 3 Monate lang, inklusive Extremwetterereignissen, also Extremregen. Ihr seht das sozusagen vergleichend in der Präsentation. Der Regen reichert sich letztlich dann an zu einer Überschwemmung, in der ein Drittel der Landesfläche Pakistans unter Wasser steht. Das ist knapp die Größe Deutschlands. Drei Monate Regen bedeutet in einem Land, was auch viel mit Solarenergie arbeitet, gerade in den ländlicheren Regionen, drei Monate Dunkelheit, drei Monate keine geladenen Handys, also quasi nicht nur Eingeschlossenheit, sondern auch Abgeschnittenheit. Die Leute müssen in aller Regel ihre Dörfer verlassen, verharren auf den Dämmen und Deichen oder auf Landrücken oder den Dächern ihrer Häuser aus, wo sie in aller Regel drei Monate, vielerorts aber auch sechs Monate in provisorischen Zeltstätten verbringen. In manchen Regionen geht das Wasser erst nach neun Monaten zurück. Wir reden über ungefähr 1800 Menschen, die dabei gestorben sind. 8 Millionen sind vertrieben, 2 Millionen Häuser sind zerstört. Tausende Kilometer Straße, knapp 500 Brücken, 24.000 Schulen, 10% der Gesundheitseinrichtungen, 1,2 Millionen Nutztiere. Die Überschwemmung betraf 4 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, davon auch ein großer Teil Baumwollproduktion, wozu ich später nochmal was sagen werde. Pakistan, die Ereignisse in Pakistan im Jahr 2022 ist damit das größte oder die größte bisher dokumentierte Katastrophe, die der Klimakrise zuzuordnen ist. Aber wir reden nicht nur über das Moment, also wenn wir über Pakistan reden, reden wir nicht nur über das Moment dieser unmittelbaren Katastrophe und der unmittelbaren Zerstörung, sondern wir reden auch darüber, dass eine Katastrophe immer langfristigere und mittel- und langfristige Zerstörung produziert. Und das stehende Wasser hat erstmal unmittelbar sehr viel Insekten natürlich angezogen, Krankheiten, Malaria, das könnt ihr euch alles vorstellen. Es fallen mindestens zwei Ernten aus, also ungefähr die Hälfte der Baumwollproduktion, der Baumwollernte, Entschuldigung. Die Leute sind auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft zurückgeworfen, wenn aber alle plötzlich ihre Arbeitskraft in sozusagen Tagelöhnerei verdingen, dann sinkt natürlich auch deren Preis. Die Überschwemmung und Ausschwemmung des Bodens von Salz, teilweise von Verunreinigungen, Chemikalien, führen zu Kontaminierung der Böden, zu Hautkrankheiten, Vergiftungserscheinungen, zu nachhaltigen Verunreinigungen des Grundwassers in einer Region, die auch noch bis heute vorliegt. Wir reden über längerfristige Schädigungen der Produktivität der jetzt mittlerweile wieder bestellbaren Felder. Also nicht alle Felder sind bestellbar, aber die, die bestellbar sind, haben auch eine geringere Produktivität. Es sind immer noch eine sehr große Anzahl von Bewässerungskanälen kaputt, sodass eine Kultivierung der Felder erschwert wird. Transportwege erschweren den Verkauf von Dingen. Es sind immer noch 87.000 Personen nicht an ihren ursprünglichen Wohnort zurückgekehrt. Kommunikationsinfrastruktur, Stromleitung etc. sind immer noch in einem sehr schwierigen Zustand. Ich habe versucht, mal zu systematisieren, was bedeutet eigentlich mittelfristige, langfristige Schädigung. Vor zwei Jahren waren noch 55 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze, jetzt sind es 75 Millionen. Die Katastrophe hat, die besonders von der Katastrophe betroffenen Bezirke sind auch nochmal eine Region, die ärmer ist als der nationale Durchschnitt, also sozusagen die Armutsquote ist da höher. Das heißt, die bisher existierenden sozialen Ungleichheiten werden massiv verstärkt. Also genau, die Provinz, die am meisten in Pakistan von der Überschwemmung betroffen ist, ist die Provinz Sindh. Hier steigt die Armutsquote nochmal um knapp 10%. Verschärfung sozialer Ungleichheit bedeutet aber auch, dass wenn wir über 24.000 zerstörte Schulen sprechen, über knapper werdende Ressourcen, dass sozusagen Mahlzeiten von 3 auf 2 auf 1 Mahlzeit pro Tag reduziert werden, dass es Mädchen sind, die dann nicht mehr zur Schule gehen, dass Wege nicht mehr zurückgelegt werden können, dass Schwangere nicht ins Krankenhaus kommen und so weiter. Es kommt auch zu einer, wenn wir über die Verstärkung von Ungleichheit reden, reden wir auch über die Zunahme von Abhängigkeitsverhältnissen. Also natürlich sind die, sind sozusagen gesellschaftlich vulnerable Gruppen, die ohnehin schon von Ungleichheit betroffen sind, in einer solchen Katastrophe auch nochmal besonders geschädigt. Pakistan ist ja ein muslimisches Land, es gibt aber eine signifikante hinduistische Minderheit. Viele von ihnen leben genau in der Region oder in der Provinz, über die wir, in der diese Überschwemmung hauptsächlich stattgefunden hat. Und sie sind in aller Regel landlose Farmer, weswegen sie sich sowieso unterhalb der Armutsgrenze sozusagen befinden. Es gibt ohnehin, also das Landsystem, das Landbesitzverhältnis in Pakistan ist ein sehr feudales. Also es gibt sozusagen Großgrundbesitzer und dann gibt es darauf Pächter und Farmer. Und wir reden vor der Flutkatastrophe darüber, dass es ohnehin schon Systeme von Schuldknechtschaft gibt. Also jedes Jahr werden Tausende vom Staat aus Privatgefängnissen der Landbesitzer befreit. Also 2021 waren das 1.500 Menschen. Diese Form des Schuldsystems hat sich natürlich krass verstärkt, weil natürlich die Großgrundbesitzer, also sozusagen Reichtum in aller Regel, auch Schäden stärker kompensieren kann natürlich und dann auch Umwälzungsmechanismen auf vulnerablere Gruppen vollzieht. Landlose Farmer und leben oder auch ärmere Bevölkerungsgruppen leben aber oft auch in Regionen im sogenannten Kachaland. Das ist sozusagen Land in Kanal oder also in Kanalnähe oder in, also es gibt ein sehr großes und ausgebautes Kanalsystem und Bewässerungssystem und innerhalb der Flüsse und Kanalnähe gibt es ein sogenanntes Kachaland, das ist sozusagen so Schlammregionen, unterschiedlich groß ist, je nachdem wie hoch gerade der Wasserstand ist. Dieses Land ist sehr fruchtbar, es ist verboten, da zu siedeln oder irgendwie zu bewirtschaften, weil es ein zu hohes Sicherheitsrisiko ist. Natürlich leben die armen Leute aber da. Die nicht nur, dass sie dann auch nochmal besonders und als Erste von dieser Überschwemmung und dem Übertreten der Flüsse und Kanäle betroffen sind, das Land gehört ihnen nicht. Das bedeutet, aller Besitz ist sozusagen nicht dokumentiert, der Schaden kann gar nicht, ihr Schaden ist in den Schadenssummen, die ich euch genannt habe, gar nicht inbegriffen, weil ja gar nicht gezählt wird. Sie haben in aller Regel Lehmhäuser, die natürlich einer Flut, die 3 Monate steht, nicht standhalten kann und eine viel geringere Widerstandsfähigkeit aufweisen. Was bedeutet das noch? Es kommt auch zu sozialräumlichen Verdichtungen. Das bedeutet, also in unmittelbarer Situation der Flutkatastrophe und in der Ausharren in den Zeltstätten kommt es natürlich zu einem Wegfall von Intimität. Es gibt quasi keine Privatsphäre. Das ist natürlich auch vor allen Dingen für diejenigen ein Problem, die von ihr profitieren. Also in einer so patriarchal geprägten Gesellschaft wie Pakistan sind das in aller Regel Frauen und Mädchen. Auch Hijra-Personen. Das ist ein Sammelbegriff für LGBTIQ, der aber ein bisschen kulturell darüber hinausgeht, deswegen benutze ich den. Die Häuser sind zerstört, viele Häuser sind immer noch zerstört. Die Provinzregierung hat ein Hausaufbauprojekt gestartet. In vielen Regionen ist es immer noch nicht angekommen. Die Leute leben in dem reduzierten Raum, der ihnen bleibt. Also das heißt, von 2 Räumen ist vielleicht noch einer erhalten oder unter bestimmten Widrigkeiten erhalten, immer noch einsturzgefährdet, aber man zieht sich in diesen einen Raum zurück, da leben jetzt nicht nur eine Familie, sondern mehrere Familien, das heißt, es kommt zu einer Verdichtung dieses Raums mit allen entsprechenden sozialen Konsequenzen. Es gibt quasi ein Leben unter Einsturzgefahr, der Rückzugsraum fällt weg. Gleichzeitig gibt es auch das Phänomen der Migration und Urbanisierung. Das gibt es jetzt auch ohne diese Katastrophe von 22. Aber es hat diesen Situation natürlich nochmal massiv verstärkt. Also die Leute, die nicht bleiben können in Dörfern, ziehen in die nächstgrößeren Agglomerationen bis hin zu Karachi und dann eben auch jenseits von Pakistan machen sich auf den Weg. Das ist aber noch gar kein so großes Phänomen. Tatsächlich ist es tatsächlich eher die Ansammlung in Karachi und die Urbanisierungswelle der Städte. Das führt zu einer unglaublichen Überlastung städtischer Strukturen. Also wir reden von einem Wachstum, wo beispielsweise Karachi seit den 60ern bis heute von einer Stadt mit 600.000 Einwohnern jetzt irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen Stadt geworden ist. Man kann das nicht so genau sagen, weil der letzte Zensus schon eine Weile her ist und die Karachi auch von sehr großen informellen Siedlungen geprägt ist. Das bedeutet auch, dass permanent Siedlungen in Karachi beispielsweise, als jetzt dem größten Ort dieser Urbanisierungsprozesse, entstehen. Das sind Mittelstandssiedlungen, da leben Tausende von Leuten, die sind nicht an das Versorgungssystem der Stadt angegliedert. Die haben sozusagen ein eigenes System und das bedeutet, also nur wenn man sich mal die Funktionalität von sowas wie einem Stadtgebilde überlegt, dann ist schon klar, dass das nicht funktionieren kann, wenn einfach Städte, also wenn sozusagen Siedlungsorte dran gefügt werden, ohne mit der Infrastruktur der Stadt an sich verbunden zu werden. Also gleichzeitig gibt es diese, aber zu den Urbanisierungsprozessen kann man noch sehr viel mehr erzählen, dass vielleicht noch den letzten Satz, diese Urbanisierungsprozesse sind einerseits eine Bewältigungsstrategie der Leute, sind aber gleichzeitig natürlich auch Teil einer innerpakistanischen Umweltkrise oder Klimakrise, wegen den entsprechenden Abwässern, nicht angeschlossenen Sachen und so weiter. Könnt ihr euch vorstellen. So, was ich versucht habe bisher auszuführen, damit will ich verdeutlichen, dass Pakistan für eine ganze Reihe von Dingen exemplarisch ist. Pakistan ist exemplarisch ist einer der zentralen Schauplätze, an dem sich die Klimakrise abspielt. Ihr seht hier farblich, also je intensiver die Farbe, je röter, desto stärker ist die Betroffenheit von klimakriseninduzierten Katastrophen und Unwetterereignissen. Da seht ihr, dass Pakistan sozusagen die dunkelste Farbe hat. In den letzten 20 Jahren hat Pakistan so ungefähr alle 10 Jahre, fast jährlich eine Katastrophe erlebt und von unterschiedlicher Ausprägung, Dürre, Hitze, Extremregen jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen. Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss noch ganz kurz zurückspringen. Also Pakistan ist exemplarisch für die Dimensionen der Zerstörung. Es ist exemplarisch für die Unsichtbarkeit des globalen Südens. Ich weiß nicht, wer von euch von dem, was ich gerade erzählt habe, also über die Dimensionen dieser Überschwemmung, eigentlich schon vorher gehört hat. Vielleicht könnt ihr mal kurz euch melden. Immerhin ein paar, aber trotzdem nicht so wenig, nicht so viele, wenn wir darüber sprechen, dass das die größte bisher dokumentierte Klimakatastrophe ist und angesichts der Dimensionen der Zerstörung. Das heißt, Pakistan ist auch ein Beispiel für die Unsichtbarkeit der Realität aus den Katastrophenzonen. Das ist ein allgemeiner Trend. Es gab erst letztes Jahr mehrere Studien, die die Präsenz von Themen aus dem globalen Süden in den deutschen Leitmedien untersucht hat und das auch sozusagen nochmal statistisch nachgewiesen hat, dass es ein Einschrumpfen des gedanklichen Horizonts auf den Nationalstaat und wenn überhaupt noch auf den europäischen Horizont gibt. Pakistan ist ebenso exemplarisch für die Begrenztheit und Perspektivlosigkeit von Hilfe. Also in den letzten 10 Jahren, das habe ich gerade schon erwähnt, hat fast jährlich eine Katastrophe stattgefunden. Wir reden von einer hohen Staatsverschuldung bei Beispiel Pakistans. Das bedeutet, dass der Staat eigentlich sehr geringe Kapazitäten hat für sowas wie Katastrophenschutz und Prävention oder Resilienzstrategien. Gleichwohl gibt es seit also mit der Zunahme und Intensivierung des Turnuses und der Dimension der Katastrophen seit 2005 ein im Aufbau befindliches Katastrophenpräventions- und Schutzprogramm der Regierung. Aber wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, kann man einer Katastrophe dieser Dimension eben auch nicht, also die ist sozusagen nicht mit Katastrophenschutz bewältigbar. Die Überschwemmung verursachte einen geschätzten wirtschaftlichen Verlust von 30 Milliarden US-Dollar. Vielleicht nur, um das ein bisschen zu kontrastieren, 9 Milliarden wurden auf einer Geberkonferenz in Genf, also einer UN-Geberkonferenz, gesammelt. Und wir feiern ja den Loss and Damage Fund, der jetzt auf der Weltklimakonferenz verabschiedet wurde. Da sind im Moment knapp 800 Millionen drin. Das heißt, es ist ein Bruchteil des Schadens, was nur an einer Stelle zu einem Zeitpunkt in einem Land durch die Klimakrise verursacht wurde. Wir reden über sinkendes Bruttoinlandsprodukt, über die sinkende Produktivität in Pakistan, die eben nicht nur durch solche unmittelbaren Katastrophen, sondern durch auch vorherige Hitzewellen entsprechend sich auf Ernten und auch sozusagen Arbeitskapazitäten auswirkt. Pakistan ist auch, also es ist ein Beispiel, es ist ein Exempel für die Dimension, für die Unsichtbarkeit, für die Perspektivlosigkeit der Hilfe, aber eben auch für die ungleiche Verteilung von Ursachen und Schaden. Dazu habe ich das mal mitgebracht. Das ist von Carbon Brief nochmal so eine Aufstellung über die historische CO2-Emissionen. Und zwar seit 1850 bis heute. Das wird unterschieden zwischen fossilen Ausstoß und sozusagen CO2-Emissionen, die durch Abholzung, also Rodung, entstanden sind. Das ist das Land. Und wenn ihr euch sozusagen die grauen Balken mal anguckt, dann seht ihr, dass Deutschland an der Platz 4 der historischen CO2-Emissionen steht. Und sozusagen vor dem Hintergrund auch, also dass Rodung ganz oft ja auch mit Kolonisierungsprozessen zu tun hat, würde ich sagen, ergibt sich da eine sehr eindeutige Verantwortungskonstellation. Es ist generell natürlich so, dass generell Klassendimensionen in der Verursachung von Schäden eine große Rolle spielen. Also die Reichen verursachen mehr. Also es gibt auch eine sehr prominente Studie von Oxfam dazu, die erst kürzlich veröffentlicht wurde. Das ist sozusagen eine globale, für die globale Population gemachte Statistik, in der deutlich wird, dass sozusagen das Reiche nicht nur mehr verursachen, sondern eben auch ihre Kapazitäten, gleichwohl sind ihre Kapazitäten größer, auf Rettung zurückzugreifen, Schäden zu kompensieren, sich zu flüchten oder mit entsprechenden Bedrohungsszenarien besser umzugehen. Das ist diese Form der sozusagen Ungleichheit, auch noch innerhalb der Katastrophe, ist nicht nur eine Frage, die global sich zwischen Nord und Süd stellt, sondern es ist eben auch eine Frage, die sich stellt innerhalb der pakistanischen Gesellschaft oder in allen Gesellschaften, jetzt am Beispiel Pakistans eben auch. Das wäre sozusagen der erste Take, also zu sagen, Pakistan ist nicht irgendein, also das, was in Pakistan passiert ist, ist nicht irgendein Vorkommnis, sondern es zeigt uns etwas, und zwar auf sehr beispielhafte Art und Weise. Und es sagt etwas über die, eigentlich über die Radikalität der Situation. Also die Dynamik, Ausmaß und Geschwindigkeit der Klimakrise wird ja weiter zunehmen. Wir können aber die Auswirkung dessen, was sozusagen Klimakrise bedeutet, an einem Ort wie Pakistan schon ablesen. Genau, vielleicht jetzt mal ein bisschen Break, um das ein bisschen zu abstrahieren, dass der Kapitalismus seine eigenen Existenzgrundlage untergräbt, ist ja eigentlich keine besonders neue Erkenntnis. Also während die planetaren Ressourcen an noch nicht kommodifizierter Materie oder Diensten die Fortexistenz unserer Wirtschaftsform lange mit hohen Gewinnen und auch Produktivitätsmargen ermöglicht hat, ist die Klimakrise eben mittlerweile an eine natürliche Grenze der Vernutzbarkeit der planetaren Ressourcen gestoßen. Was heißt das? Einerseits bedeutet das, die Welt, und das ist das, was man in Pakistan sehen kann, strukturiert sich in bewohnbare und unbewohnbare Zonen. Das bedeutet, wir sind eigentlich jetzt an einem Punkt, an dem dieser Prozess bereits angefangen hat und an Dynamik zunehmen wird. Wenn ich von unbewohnbaren Zonen rede, dann heißt es nicht, dass da niemand mehr sein wird, sondern dass das Leben dort nicht mehr unter Bedingungen stattfinden kann, die wir noch als, die in irgendeiner Form was mit Leben in Würde und Selbstbestimmung zu tun haben. Wenn wir von einer Weltkonstellation von bewohnbaren und unbewohnbaren Orten ausgehen, bedeutet das natürlich auch, dass die zukünftig noch bewohnbaren Zonen sich abschotten, aufrüsten, dass Auseinandersetzung zwischen diesen Zonen, und das ist auch etwas, was wir jetzt schon beobachten können, natürlich sich zunehmend militarisieren, dass es einen Kampf geben wird um Verteilung und Zugriff auf Ressourcen und die zukünftig unbewohnbaren Zonen eben sozusagen die immer noch Rohstoff- oder Ressourcenquellen sein werden für die bewohnbaren Zonen und das eben militärisch durchgesetzt werden wird. Das heißt, wir reden von einem zukünftigen Szenario, was sehr gewaltförmig, verroht und militarisiert sich gestaltet. Das ist die eine Seite. Andererseits, was heißt es noch, wenn wir davon reden, dass die Vernutzungsgrenzen des Planeten erreicht sind, dann bedeutet es auch, die fossilen Energien und Trägermaterialien der industriellen, chemischen, elektrotechnischen, mikroelektronischen Revolutionen gehen zur Neige. Beziehungsweise die für ihre Gewinnung notwendig einzusetzende Energie steigt immer weiter. Also sie sind nicht mehr so einfach generierbar. Also man kann sozusagen nicht mehr rumlaufen. Also früher konnte man einfach in den Boden stechen, dann hat man ein Ölfeld gefunden. Das hat zunehmend abgenommen und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem die für die Gewinnung dieser Ressourcen nötige Energie immer weiter steigt und sozusagen den Prozess dieser Form der Energiegewinnung quasi ineffizient macht. Beziehungsweise dies schließt die, beziehungsweise der Erntefaktor ändert sich sozusagen. Also das Verhältnis zwischen geförderter und investierter Energie sinkt. Und das auf absehbare Zeit bedeutet es, dass die Energie, die bisher sozusagen als Überschuss da war, die zur Aufrechterhaltung von, also die in sehr vielen Gewinne geflossen ist, aber die eben auch zur Aufrechterhaltung von Demokratie, Infrastruktur, Rechtsstaatlichkeit, Wohlfahrtsstaat und so weiter da war, schrumpft. Und das schließt, und wenn wir über das Fehlen oder die Nichtzugriff oder die Erschwerung des Zugriffs auf fossile Energien und Trägermaterialien schließt das die nötigen Rohstoffe für eine industrielle Umrüstung auf regenerative Energien mit ein. Also das bedeutet, all diese ganzen seltenen Erden, die wir brauchen, um diese Wasserstofftransformation, elektronisch betriebene Autos und so weiter umrüsten zu können, fallen ebenfalls unter den einen sinkenden Erntefaktor. Die verteilbare Menge des verbleibenden Energieüberschusses, aus dem der gesellschaftliche Wohlstand bisher realisiert und abgesichert wurde, schrumpft also zusammen. Und wird in absehbarer Zeit das Niveau der Aufrechterhaltung dieses Lebens, was wir im Moment führen, und dieser Gesellschaft, in der wir uns im Moment befinden, unterschreiten. Das ist jetzt sozusagen kein Horrorszenario, das haben jetzt sozusagen Wissenschaftler schon die ganze Zeit, eigentlich sagen sie, also es steht überall. Das heißt, das ist im Prinzip die materielle Beendigung des bisherigen Akkumulationsregimes. Das zumindest im globalen Norden auf sozialer Integration, auf einem sozialen Integrationsversprechen basiert hat. Also auf der Vorstellung, dass immer was übrig bleibt, was man dann sozusagen verteilt und was zu einer Szenario für eines, einer sozusagen tendenziellen Fortschrittsentwicklung. Und immer gedient hat auch als Schmiermittel sozusagen für für gesellschaftliche Kohäsion. Was bedeutet das, um es nochmal zuzuspitzen? Im 20. Jahrhundert ging es um den Kampf der Revolution oder sozusagen in allen revolutionären Prozessen um die Vorstellung eines guten Lebens für alle. Und selbst in den revolutionären Prozessen und auch eigentlich gesellschaftlich allumfassend ist sozusagen diese Vorstellung von einer Idee von Fortschritt getragen, die verspricht, dass das Morgen besser sein wird als das Jetzt. Das heißt sozusagen, der nächsten Generation wird es besser gehen. Und dieses Fortschrittsversprechen, das ist jetzt vorbei. Die Klimabewegung hat geschafft, auch wenn ihr Peak schon hinter ihr liegt, in sehr kurzer Zeit so ziemlich alle Politikerinnen dazu zu nötigen, sich in irgendeiner Form zu Klima ins Verhältnis zu setzen. Das sollte man nicht unterschätzen, das ist ein Punktsieg und damit ist schon einiges geschafft worden. Also sozusagen vor 5 Jahren haben sich die Leute noch nicht für Klima interessiert, sondern nur irgendwelche Freaks. Das ist tatsächlich der Klimabewegung gewonnen und das ist eher sehr, das ist sehr zu honorieren. Gleichwohl haben wir ein politisches Feld, in dem die für diese ganze, das ganze Szenario, sozusagen, von dem ich jetzt gesprochen habe und was ich versucht habe zu umreißen in seinen sozusagen Grundkonflikten. Man könnte ja jetzt sozusagen sagen, ist doch super, es gibt auch internationale Institutionen, zum Beispiel die Weltklimakonferenz, die sind doch prädestiniert dafür, das zu ändern. Oder als ein Ort zu sein, an dem die nötigen und Veränderungen zu beschließen und in die Wege zu leiten, die es braucht, um eben ein gutes, ein selbstbestimmtes Leben und Würde für alle auf der Welt gleichermaßen zu ermöglichen. Gleichwohl nehmen wir wahr, alle denke ich in diesem Raum, dass wir mit einer Situation konfrontiert sind, dass in dem politischen Feld nicht nur unbeirrt an der Fortsetzung festgehalten wird, sondern Veränderung aktiv verweigert wird. Das bedeutet auch, nach der 28. Klimakonferenz und der 17. Biodiversitätskonferenz sind wir nicht an einem anderen Punkt, sondern ganz im Gegenteil, die Emissionen steigen weiter. Das heißt, wir sind im Prinzip mit einer Situation der aktiven Verweigerung und der organisierten Verantwortungslosigkeit konfrontiert, bis hin zu entsprechenden Reframing-Strategien, die sozusagen die Besorgnis über die Klimakrise reduzieren sollen. Gleichwohl ist es sozusagen eben nicht nur ein Problem der Regierung, sondern eben auch der Bevölkerung des globalen Nordens. Also das heißt, obwohl Wissen und Bewusstsein über die Klimakrise auch in den Bevölkerungen des globalen Nordens steigt, gibt es eine zunehmend sinkende Bereitschaft, durch Veränderung des eigenen Verhaltens zu deren Verhinderung beizutragen. Also damit meine ich jetzt nicht, dass die Leute irgendwie in einen Unverpacktladen gehen, sondern ich meine sozusagen bereit zu sein, dass es grundsätzliche gesellschaftliche Veränderung bedarf und das Leben, wie wir uns vorstellen und wie wir es bisher führen, restrukturiert werden muss und dass es dazu keine Bereitschaft gibt. Im Gegenteil, die Botschafterinnen dieser Entwicklung werden weltweit angegriffen, kriminalisiert und verunglimpft. Und es bildet sich sozusagen eine unheilvolle Phalanx heraus, einerseits einer Fraktion, die mit kleinen Veränderungen im Wesentlichen weitermachen will wie bisher. Sie kennzeichnet sich durch auch die Haltung weiter Teile der gesellschaftlichen Mitte, also sozusagen der Verdrängungsgesellschaft, bis hin zu den Pragmatikern, die versuchen, sozusagen mit Emissionsreduktionszielen an der Instandhaltung der eigenen kleinen Welt festzuhalten. Und sozusagen dabei ist nicht deren, also die, dabei wird der gesellschaftliche Diskurs über die nötigen Veränderungen nicht an deren Wirksamkeit, also nicht die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen ist das Kriterium zu deren Bewertung, sondern ob die Menschen hierzulande überfordert werden. Die aktuellen Maßnahmen, die sozusagen von der Bundesregierung, aber von anderen politischen Playern sozusagen angestrebt werden, zielen darauf, möglichst unter 2 Grad zu bleiben, also unter der globalen Erwärmung und so, das wisst ihr alle. Aber sozusagen, wir sind ja im Moment noch unter 2 Grad. Und das, was ich vorher beschrieben habe, also das Beispiel Pakistan, und deswegen habe ich es versucht, auch exemplarisch sozusagen aufzuziehen, ist ja eine Situation, in der diese Katastrophen, also das Entstehen von Zonen der zukünftigen Unbewohnbarkeit bereits dabei ist einzutreten, noch bevor wir das 2-Grad-Ziel erreicht haben. Und das bedeutet, dass die klimapolitischen Maßnahmen darauf auszurichten, nur unter 2 Grad zu bleiben, kalkuliert unzählige Tote in anderen Weltregionen quasi schon als Kollateralschäden mit ein. Es gibt da drin ein Festhalten an der Regulierbarkeit und Beherrschbarkeit der Katastrophe gegen den Alarmismus der Klimabewegung. Abschließend, jetzt habe ich schon lange geredet, ne? Vielleicht abschließend, die Klimakrise ist damit eben, so wie Pakistan sozusagen exemplarisch ist, für das Ausmaß, Dimension und Verständnis dessen, was sich sozusagen an neuen gesellschaftlicher Grundkonstellation ergibt mit der Klimakrise, ist die Klimakrise selbst eine beispielhafte Auseinandersetzung, in der sich auch die allgemeine gesellschaftliche Autoritarisierung Ausdruck findet, also Verrohung und Autoritarisierung der Mitte, in der sozusagen genau dieses billigende Kaufnehmen des Sterbens der anderen noch nicht einmal mehr als solches formuliert wird. Ich würde das gern, genau, und das ist jetzt wirklich der Abschluss, mit 2 Plädoyers verbinden, um dann später genau mit euch in die Diskussion einzusteigen. Ich habe versucht, sozusagen es ein bisschen zu abstrahieren, und mir ist aber sehr daran gelegen, also oft hat das die Wirkung, dass die Leute, mit denen ich darüber spreche, dann sozusagen sich mit der Totalität der Klimakrise konfrontiert fühlen. Und mir liegt nichts daran, da drin sozusagen also eine katastrophistische Argumentation zu bedienen. Ich glaube, und das ist tatsächlich relevant, dass es die Frage der Gestaltbarkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse sich nicht erledigt, auch mit zunehmendem Eintreten dieser Klimakatastrophenereignisse, sondern gleichwohl erhöht sich die Dringlichkeit, über die Gestaltbarkeit der Verhältnisse zu sprechen und diese einzufordern und von ihr Gebrauch zu machen. Ich denke auch, dass das, und das wäre auch was, worüber ich gerne mit euch in die Diskussion kommen wollen würde, es einer Neuausrichtung von Koalitionen bedarf, also der Reflexion und des Überdenkens und der Neuformierung von gesellschaftlichen Bündnissen. Und zwar mit der Perspektive der Verteidigung einer menschenrechtlichen Perspektive auf die Klimakrise, denn das ist genau sozusagen der Kern dessen, was sozusagen über die Klinge geht, wenn wir über die Phalanx der Regulierer und die Pragmatiker und die Fortsetzer sprechen. Also die billigende Inkaufnahme, dass das Menschenrecht für alle global gar nicht mehr realisiert werden kann und auch nicht will. Und deswegen eine menschenrechtliche Perspektive oder sozusagen ein Zugang zu Klimagerechtigkeit quasi Ausgangspunkt oder Guideline und Verteidigungslinie gleichermaßen bilden sollte und Kompass vielleicht bilden sollte für eine strategische Neubestimmung. Genau, vielleicht zu viel Punkt.